Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das digitale Sofa. Heute zu Gast in Wiesbaden bei Seibert Media. Einen der beiden Seibert-Brüder habe ich hier auf dem Sofa sitzen, Martin. Vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr hier seid. Mit Sofa.
Mit Sofa. Ja, das Sofa haben wir hierher gebracht.
Für euch ist es normal, aber bisher hat noch keiner ein Sofa mitgebracht, um hierher zu kommen.
Da siehst du mal. Ja, das Sofa reißt
gerne.
Vor allem
ist es so ein schönes, ja.
Das ist gut, ne? Ja. Wir fahren wirklich gerne rum. Wir gucken uns ja gerne Sachen an. Wir beide kennen uns vielleicht zu viel gesagt, aber ich kenne euch seit über 2 Jahren und wir waren mal hier zu Besuch und ihr habt uns damals schon euer Büro vorgestellt, vor allem eure Arbeitsweise vorgestellt und ich war echt geflasht. Und dann habe ich muss dich unbedingt mal hier in den Podcast einladen, damit du mal die ganze Geschichte erzählst. Und deswegen freue ich mich, dass das geklappt hat. Ich weiß, du hast viel zu tun. Deswegen meine Bitte, fang von vorne an.
Ich kenne euch übrigens auch. Also ich glaube, unser persönlicher Kontakt ist deutlich weniger intensiv als mein Kontakt mit euch als sozusagen Unternehmen. Das ist mir schon ab und zu mal begegnet.
Okay.
Also im Evoked-Set der Mainzer Agenturszene kommt ihr zumindest in meiner kleinen Blase vor.
Schön, das freut mich. Ja, aber fang mal vorne an. Also ich meine im Prinzip, du hast auch mit deinem Bruder zusammen eine Firma. Das ist ja eine lange Reise. Fangen wir vielleicht wirklich mal am Anfang an, weil
ja, okay.
Euch gibt es ja auch schon eine ganze Weile, ne? Das ist immer ganz spannend.
Ja, also wir haben auch ganz klassisch als Agentur angefangen. Wenn heute ein Redakteur oder so jemand, also häufig ist es, wenn hier sozusagen jemand von der Lokalzeitung vorbeikommt, dann schreiben die immer über seine Agentur und dann ärgern sich die Mitarbeiter immer und schimpfen auf den Artikel und wir sozusagen, wie du schon sagst, eine relativ lange Reise hinter uns haben. Das Ganze begann, als ich 17 war und da drüben übrigens in die Elli Holz Schule ging. Und da war ich in der 11. Klasse und meine Eltern mussten dann für mich bürgen, dass ich ins 18. Lebensjahr nicht mit Schulden eintrete. Das darf man in Deutschland nämlich nicht, weil es kommt so von den Ärzten und so, die dürfen mit dem Hippokratischen Eid sich nicht selbstständig machen und dann machen die ihre Kinder, die aber noch Minderjährige sind, zu Geschäftsführern von irgendwelchen Firmen, von denen sie denken, dass die kommerziell erfolgreich werden sollen. Da sind viele von denen aber trotzdem Ärzte und haben halt keine Ahnung, wie man Geld verdient, sondern nur, wie man Patienten heilt. Das ist jetzt sehr pauschal ausgedrückt. Und da wollte der Gesetzgeber halt verhindern, dass die Minderjährigen dann sozusagen ins Berufsleben mit Schulden schon starten. Also kamen meine Eltern mit mir zum Vormundschaftsgericht und haben dann gebürgt, ja, den ganzen Quatsch, den der da anstellt, für die Schulden bürgen wir dann. Und dann bin ich, du weißt es ja selbst, also für so eine Agentur braucht man insbesondere ein Gehirn und Leute, die motiviert arbeiten. Also Kapital brauchte ich nicht. Und dann bin ich hier unten tatsächlich, da ist jetzt so ein Friseurladen drin, da war früher Menk Computerspiele. Das war sozusagen nur hier die quasi aus der Schule raus, die Straße runter. Dann habe ich denen gesagt, sie bräuchten eine Homepage. Die Firma hieß damals auch Homepage Design Seibert. Und
wann war das?
Das war 1996.
Ja.
Und die erste Homepage hat damals 75 D-Mark gekostet. Habe ich auch gleich angefangen aufzuschreiben, wie lange ich dafür brauche. Waren lediglich 25 Stunden. Kam ich also bei einem ordentlichen Mindestlohn raus und war stolz wie Bolle. Ich muss dazu sagen, ich hatte gleichzeitig, also alles ganz nah, hier drüben, wo die, kann man im Hintergrund vielleicht sehen, die das Parkhaus jetzt ist, da war früher ein Teil vom Karstadt, WOM, World of Music war da drin. Und unten drunter war Schad Computertechnik, die verkauften Computer. Und ich arbeitete dort auch, damals für, ich glaube, 15 Mark die Stunde oder sowas. Und da eigentlich ganz gut verdient, habe nebenbei dann noch Computer verkauft, weil die so ein sehr enges Angebot hatten. Und dann habe ich den Leuten, die mit diesem engen Angebot nicht zurechtkamen, dann über diesen Versandhändler was verkauft. Der zahlte mir 20 D-Mark die Stunde und noch zusätzlich nicht 1% Provision auf den Umsatz, den ich da tätigte. Das war für die auch komischerweise okay, wobei ich den Kunden abwarb während meiner Arbeitszeit. Aber jedenfalls sage ich denen dann, hier, ich habe was Besseres gefunden. Ich muss mir nicht mehr das Command & Conquer Video anhören. Das waren so 90 Sekunden Werbung für dieses Computerspiel.
8.000 am Tag.
Genau, und 7.000 Mal am Tag, ja, also oder 8. Und also ich mache mich jetzt selbstständig. Ich habe jetzt hier meine erste Website verkauft. Und dann waren die sehr unglücklich. Ich war total glücklich. Ich habe zwar kein Geld mehr verdient, war aber mit 17 nicht so wichtig. Und dann haben wir, ich glaube, der nächste war dann so ein Werbemittel, Franz, der da für die arbeitete. Die hat es dann gesagt, ja, ich habe 75 Themen, guck mal hier, alles Internet, keine Ahnung, was das ist, aber... und dann reichte mich sozusagen ein Unternehmen ans nächste weiter. Ich glaube, der vierte oder fünfte Kunde war das Institut Fresenius. Die hier Nutella und die ganzen, hier dieses Wasser, das du da hast und so, die werden alle von Fresenius. Inzwischen sind die von SKS gekauft worden. Das war unser dritter oder vierter Kunde. Und die haben schon damals 1400 D-Mark gezahlt. Und wir waren so schlecht organisiert, dass mein Bruder und ich mit noch, dem Michael Frankl, der heute auch noch Gesellschafter ist, wir haben da so irgendwann festgestellt, huch, morgen ist die Präsentation. Wir haben eigentlich noch gar nichts gemacht, außer die Inhalte zusammenzutragen. Also wir haben schon Fotos und Texte, aber die Website haben wir noch nicht gebaut. Also Layout war auch schon da, aber das musste dann halt schon noch irgendwie... Und dann haben wir es da sozusagen zu viert hingesetzt und haben quasi von morgens um 11 bis zum nächsten Morgen um 11 die Website gebaut. Das war, also damals fand ich das super. Und dann sind wir um 2 dann alle ins Bett gefallen und waren platt. Und das ging ja auch so vielleicht so ein halbes Jahr lang. Und dann haben wir immer festgestellt, oh, so mit der Schule und anderen Sachen, das ist jetzt doch nicht so nachhaltig. Muss man vielleicht irgendwie sich ein bisschen besser organisieren. Ich habe dann 1998 habe ich Abi gemacht, 2002 habe ich das BWL-Studium abgeschlossen und bei den anderen war es ähnlich. Die haben sozusagen auch wir haben das eigentlich die ganze Zeit nebenbei gemacht, wobei das schon so war, dass ich mehr als 40 Stunden pro Woche gearbeitet habe die ganze Zeit. Also war schon recht viel. Am Anfang war es sehr stark so, dass wir so von dem Hand in den Mund, man wollte immer alle Aufgaben an einem Tag erledigen. Und dieses Problem mit der Organisation, das ist ja auch, glaube ich, was dich jetzt hierher getrieben hat, das hat uns, würde ich sagen, bestimmt bis 2009, wie alt waren wir da? Schon 13 Jahre als Unternehmen, hat uns das verfolgt. Also es war immer das, was die Mitarbeiter am schrecklichsten fanden. Total chaotischer Haufen, wechselhaft. Also es fällt mir total leicht, mich innerhalb von 2 Minuten weltherrschaftsähnlich mit einem neuen Thema von einem neuen Thema zu begeistern. Und dann sozusagen nach dem Ruder zu greifen und zu sagen, komm, wir fahren nach da, ist viel cooler da, die Weltherrschaft ist da drüben. Und irgendwann hat mein Bruder dann festgestellt, dass er das Ruder ein bisschen weiter wegstellen muss, damit ich da nicht so gleich so leicht die Richtung ändern kann.
Kommt mir bekannt vor.
Aber das hat halt total durchgeschlagen auf unsere Organisation. Also irgendwann meinte mal mein Trauzeuge, tatsächlich ist auch ein Geschäftspartner, der meinte zu mir, Martin, du verkaufst am liebsten Sachen, die du noch gar nicht hast. Wie wär's, wenn wir was verkaufen, von dem wir schon wissen, dass wir verkaufen können? Wäre das viel besser, oder? Weil wüssten wir, Qualität stimmt, können wir in time abliefern, Profitabilität ist okay. Wenn du immer Sachen verkaufst, die wir noch gar nicht haben, dann ist es immer wie eine Wundertüte. Keiner weiß, was rauskommt. Wenn wir Glück haben, läuft's gut, aber in ganz vielen Fällen läuft's halt nicht gut. Und dann ist es halt auch nicht profitabel. Ist nicht gut. Und ja, das hat ziemlich lange gedauert, würde ich sagen. Da habe ich vermutlich der Organisation viele Früchte, die wir später erst geerntet haben, vorenthalten.
Ja. Wie groß wart ihr damals schon? Also heute seid ihr 150? 160?
Also ich weiß, dass als wir Abi gemacht haben, waren wir 19 Leute. Also als ich Abi gemacht habe, Entschuldigung bitte. Mein Bruder ist 3 Jahre älter. Der hat dann ungefähr zu dem Zeitpunkt dann sein Bauingenieurswesenstudium abgebrochen, weil er irgendwie festgestellt hat, okay, das wird vermutlich nichts mehr mit dem Bauen. Mache ich nicht. Und hat dann angefangen, Informatik zu studieren. Heute sind wir so knapp 160 Leute. Und dazwischen kann ich es dir nicht so genau sagen. Also ich glaube im Jahr 2017 oder 2018 haben wir einen krassen Sprung irgendwie von 90 auf 140 Mitarbeiter oder sowas gemacht. Das war auch... Nachträglich muss man sagen, ziemlich schmerzhaft und schwierig für die Organisation meines Erachtens. Aber eigentlich würde ich sagen, das haut jetzt vermutlich mathematisch nicht hin, aber so umsatztechnisch haben wir eigentlich immer so ein Wachstum von ungefähr 25-30% pro Jahr gehabt. Und das hat auch so von der Organisation her eigentlich ganz gut funktioniert. Also es war jetzt nie so super schmerzhaft. Bei dem sehr großen Personalwachstum war es so, dass wir einfach sozusagen falsche Hypothesen hatten, auch was der Markt braucht und wie wir den bedienen können und so. Das tut mir nachträglich auch ein bisschen leid, weil wir Leute eingestellt haben, bei denen wir später festgestellt haben, okay, das funktioniert gar nicht. Und eigentlich bin ich, wenn wir mal zu Command & Conquer zurückkommen, ja, diesem Spiel, ja, da, das habe ich früher natürlich auch gespielt, ich musste das ja spielen, weil ich habe es ja 8000 Mal am Tag sozusagen eingetrichtert bekommen. Und das ist so ein Strategiespiel, bei dem man sozusagen eine Armee aufbauen muss und dann mit der Armee die gegnerische Dorf, ist es nicht, also sozusagen Festung einnehmen muss. Und da gibt es dann so welche, die machen das total riskant, also die bauen quasi ein schnelles Auto und setzen da so einen Kerl rein, der Häuser in die Luft sprengen kann, und dann fahren die dahin und dann sprengen die sozusagen deinen Bauhof und oder was auch immer in die Luft, und dann kannst du nichts mehr bauen und dann blutest du quasi aus. Also es ist eine ziemlich effektive Strategie, die aber sehr riskant ist, weil wenn dieser Kerl oder dieses Auto sozusagen aufgehalten wird, bevor es den Bauhof zerstören kann, dann verlierst du selber, weil du so viel Zeit investiert hast, um das aufzubauen. Und ich war eher so ein konservativer Spieler. Ich habe immer sozusagen mich sozusagen verteidigt und ganz viel sozusagen geerntet und aufgebaut. Und wenn dann mein Lager sozusagen platzte und ich keinen Platz mehr hatte, wo ich die ganzen Leute, dann habe ich gedacht, okay, jetzt müsstest du eigentlich mal die Leute da rausschaffen. Und dann habe ich festgestellt, dass die anderen sozusagen quasi so unterentwickelt waren, dass ich schon vermutlich 20 Minuten früher hätte da angreifen können. Ich weiß, alles ganz martialisch, aber so sind die Computerspiele halt. Und so mit sowas beschäftigt man sich als 17-Jähriger. Oder zumindest ich. Und so führen wir eigentlich seit zwischen 23 Jahren das Unternehmen auch ultra konservativ, könnte man sagen. Also immer, ja, was passiert denn, wenn wir das und das machen? Dann könnte ja das Unternehmen pleite gehen. Dann gefährden wir die Sicherheit unserer Arbeitsplätze. Die Leute werden auf uns sauer sein. Und das war zum Beispiel in dem Jahr so, dass wir Leute eingestellt haben, die wir dann nicht nach der Probezeit, aber zumindest relativ schnell denen auch sagen mussten, sorry, das funktioniert nicht, weil wir haben quasi betrieblich gar keinen Bedarf für deine Stelle. Wir dachten, wir hätten den, aber wir haben den gar nicht. Und das fühlt sich schlecht an, und ich weiß gar nicht, wie diese amerikanischen Venture-Capital-getriebenen Unternehmen das machen. Da muss man vermutlich die Beziehung zu seinen Mitarbeitern irgendwie ausschalten und sagen,
ich fühl nichts.
Ja, oder ich habe das mal in Stellenanzeigen gelesen, die sagen, do the job of your life. Da dachte ich, oh, das ist ja eigentlich so ganz nett. So, ich mache jetzt so den besten Job meines Lebens. Und dann dachte ich so, okay, ich weiß aber auch, dass ich sozusagen quasi verbrenne. Also es ist ja so ein Aufruf für arbeite lange und bring alles ein, in der Hoffnung dann, dass du irgendwelche Anteile bekommst von irgendeinem Unternehmen, das dann in die Börse geht, und dann bist du stinkereich, dann brauchst du auch später nicht mehr so viel zu arbeiten. Dann macht es auch Sinn sozusagen, sich so auf eine Sache zu fokussieren. Ist aber schon so eher so ein turbokapitalistisches Denke, die ich quasi auf die Mitarbeiter übertrage. Und also wir, mein Bruder und ich und die anderen, dengeln halt jetzt seit 23 Jahren an dem Unternehmen rum. Da hat man mehr Zeit, um Fehler zu machen, um Sachen auszuprobieren, zu lernen, was nicht funktioniert. Das erscheint mir deutlich natürlicher und wäre auch tatsächlich meine Empfehlung für Leute, als Unternehmer das nachzumachen. Weil die andere Sache, da kann man ganz schön in der Scheiße sitzen und anschließen. Ja? Also wenn du jetzt, irgendwer gibt dir 500.000 Euro oder in Amerika sind es dann gleich 10, dann stehst du aber auch dumm da. In Amerika haben die ja dann wenigstens keine Schuld selber. Also in Deutschland ist es ja häufig sogar so, dass quasi die Unternehmer das Risiko auch noch einer Privatinsolvenz oder irgendwelcher Repressalien auf sich nimmt. Das ist meines Erachtens auch ein Grund, warum wir hier so schlecht aufgestellt sind, was Venture-Kapital angeht.
Ja. Das heißt, ihr wart im Prinzip eigentlich schon immer, auch wenn man das Wort da noch nicht gekannt hat, aber habt ihr schon immer nach Prinzipien der Agilität, was man heute als agil bezeichnet.
Also du kamst ja über diesen Brand-1-Artikel, ja?
Genau.
Und ja, der Überschrift des Brand-1-Artikels war das Ende des Patriarchen.
Ja.
Und das war eigentlich so ganz gut. Also was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass dieser Artikel so stark auf mich sozusagen abhob als einen der Gründer. Aber ich würde sagen, nein. Wir waren früher ein ziemlich familiengeführtes, patriarchalisches Unternehmen. Das heißt, mein Bruder, aber insbesondere auch ich, weil mein Bruder hat sich mehr so um Technik, um auch sozusagen, meiner Oma habe ich früher mal erzählt, ich erzähle den Leuten, dass wir gut sind, und der Joachim, mein Bruder, der ist gut. Und so funktioniert unser Laden. Ja? Also ich erzähle heiße Luft, die Leute denken, ach Mensch, das klingt ja gut, das machen wir. Dann komme ich nach Hause und dann sagt der, ach scheiße, wie sollen wir das ausbaden, was du da verkauft hast?
Kenn ich.
Das klappte irgendwie. Ja. Das hätte
so jemanden braucht man einfach.
Ja, das,
ein Bruder, der das gerade bügelt.
Das Schlimme ist, Oliver, so Leute, die so einen Quatsch erzählen, braucht man eigentlich nicht. Ja,
das, wir beide sollten jetzt eigentlich.
Ja, aber sie sind mich noch nicht losgeworden. Ja. Ja, also das war zumindest so eine starke Rollenverteilung, die wir im Unternehmen haben. Ja.
Und wann bist du dann auf den, oder was hat dich da, also wenn ich sage, wir haben uns einfach mit uns selber dann auch irgendwann mal beschäftigt, wie wollen wir das eigentlich weitermachen? Was war bei euch so der ausschlaggebende Grund, das, sag ich mal, systematischer zu machen, was ihr da gemacht habt?
Ja, da musst du, glaube ich, mit dem Sofa nochmal wiederkommen.
das dauert länger, oder?
Nee, das muss dein Bruder dir erzählen. Okay. Weil ich habe es mir gar nicht ausgesucht, sondern... Also ich erzähle es dir mal sozusagen böse. Ja? Die anderen mussten sozusagen die ganze Zeit unter dem Chaos meiner Wankelmütigkeit und auch den immanenten Problemen, die mit so einem Führer sozusagen einhergehen. Ja? Also er ist nicht nah an der Entscheidung dran. Trifft Entscheidungen, von denen er denkt, die seien gut. Macht Fehler, ist nicht tief genug in Sachen involviert. All diese Probleme entstehen ja durch diese Bottleneck-Management-Methoden, die Command and Control halt so beinhalten. Und da ich sehr stark sozusagen als Persönlichkeit und auch als Führer sozusagen in diesem Unternehmen agiert habe, spürten unsere Mitarbeiter das auch sehr stark. Also ich hoffe ab und zu auch mal positiv, aber halt auch negativ. Wenn der Martin nicht diesen Quatsch entschieden hätte, hätten wir das niemals gemacht. Wir wussten vorher schon, dass wir es nicht machen sollten. Wir haben es trotzdem gemacht und es ist genauso in die Hose gegangen, wie wir alle wussten. Und die brauchten quasi irgendwelche Werkzeuge, um diesem Chaos, das sich sozusagen verbreitete, Einhalt zu gebieten. Und das war Scrum damals. Also Scrum gibt dem Team ja für den Sprint, also dann diese 2 Wochen, am Anfang war das bei uns länger, aber 2 Wochen ist da sozusagen die korrekte Sprintlänge, Autonomie. Also sagst, sorry Freunde, wir haben uns darauf committed. Wir wissen, ihr habt jetzt neue Ideen, aber müsst leider jetzt bis zum Ende des Sprints warten. Und auf einmal kann sich das Team konzentrieren auf die paar Sachen, die sie machen wollen und das tatsächlich auch zu Ende machen. Denn das ist auch sozusagen schwierig für die ganzen Unternehmer da draußen. Diese Wankelmütigkeit sorgt halt dafür, dass du überhaupt nicht, du erzählst halt gar keine Wirksamkeit. Weil Dinge, die wirklich relevant sind, Dinge, die über den längeren Zeitraum sich positiv auf dein Geschäft auswirken, die kannst du halt nicht in 2 Tagen erledigen. Das ist Quatsch. Also es gibt auch so ganz viele Bücher, in 30 Minuten besseren Telefonvertrieb oder in 30 Minuten bessere E-Mail-Kampagnen. Das ist Quatsch. Das ist halt sozusagen, das ist Bauernfängerei. Ja. Man kann so ein Buch lesen, aber schon allein das Buch dauert länger als 30 Minuten, auch wenn das anders draufsteht. Und dann hast du ja nichts erledigt. Da hast du nur ein paar Ideen bekommen. Dann musst du noch stundenlang oder tagelang oder wochenlang an dieser einen Sache arbeiten, damit regelmäßig Newsletter rausgehen, so wie du die haben willst. Und den Teams die Möglichkeit zu geben, diesen operativen Weg von irgendwer hat eine tolle Idee, alle sind davon überzeugt, dass diese Idee was wird, bis hin, diese Idee geht tatsächlich auch in ein Stadium über, das dem Kunden was bringt. Da liegt halt ein unglaublich großer Zeitraum dazwischen, der, so wie du dich jetzt selber hier beschreibst, offensichtlich für dich und mich zu lange ist, um sozusagen uns begeistert zu halten. Ja, du bist dann sozusagen schon an anderen Themen und machst an anderen Sachen weiter. Mhm. Da versuchen die noch, diese Idee umzusetzen. Und wenn die Organisation das nicht geschafft hätte, mich sozusagen davon sozusagen zu lösen, von diesem Prozess, dann würde ich den vermutlich heute noch torpedieren. Mhm. Und insofern könnte man sagen, ist Scrum ein Mechanismus gewährt, dass keinesfalls ich in die Organisation reingebracht habe, sondern dass mein Bruder hauptsächlich sozusagen der Organisation gegeben hat, um sich gegen mich zu verteidigen. Ich habe dann später festgestellt, das funktioniert ja viel besser. Mhm. Also da kommt ja auf einmal was raus, was wir vorher so gar nicht produzieren konnten, was wir vorher gar nicht erwirken konnten. Und dann machen wir das mal ein bisschen mehr. Und so sind wir in diese, viele nennen es ja auch Enterprise Scrum, wir nennen es Agile Organization, also sozusagen der Versuch, diese agilen Prinzipien auf die Unternehmensorganisation zu übertragen. Neudeutsch heißt es, glaube ich, jetzt New Work.
Wobei.
Letztendlich, gut, wir brauchen immer einen neuen Namen für die Sau, die wir nochmal durchs Dorf treiben wollen.
Ja. Siemens nennt es Next Work, das finde ich eigentlich viel cooler.
Okay. Ja, ich bin Ich denke, dass wir in vielen Bereichen bessere deutsche Worte gebrauchen könnten. Da muss man nicht so viele englische benutzen. Ja. Insofern, keine Ahnung, neues Arbeiten. Aber, ja, neues die Arbeiten, nächste Generation des Arbeitens.
Ich bin absolut bei dir. Ich finde aber, neues Arbeiten ist es ja schon, es verändert ja schon Arbeiten. Ja, und ich merke auch bei uns, dass das natürlich auch, dass das echt auch ein Prozess ist, wo man auch sowohl als
Unternehmer... Das ist für Unternehmer schwierig, oder?
Für Unternehmer, ich finde für Mitarbeiter genauso. Ja? Also ich finde, es ist schwierig, wenn man, keine Ahnung, 10, 20 Jahre auch als Mitarbeiter in so einer Situation war, dann auch auf einmal mehr Verantwortung zu kriegen und auch sozusagen zu sagen, hey, pass mal auf, jetzt seid ihr mit im Boot. Das muss man auch lernen. Und ich finde auch, da muss man auch dann durchaus...
Ja, wobei ich... Sein. Also mein Eindruck war... Ich projiziere das einfach mal böserweise auf dich. Die glauben dir das nicht.
Ja.
Oder die glauben mir das nicht. Die sagen, ja, der Kämmerer, der hat da eine neue Strategie, eine neue Sau, die das durchtreibt. Ja. Kennst du diesen Conveyor Belt of Software? Also du stehst am Flughafen und die Koffer kommen rein und dann gehst du wieder raus durch diesen Conveyor Belt. Zugband, Fließband, wie auch immer man das nennt.
Deutsch.
Ja, wenn das auf Deutsch. Ich kann mir das
Gepäckband.
Genau, das Gepäckband. Ja. Also, und diese Software kommt rein. Im Konzern ist es hauptsächlich so. Du guckst die an und denkst, ach, eigentlich ein ganz netter Koffer. Aber komplex, neue Prozesse, total schwierig. Jetzt ist der Koffer schon bei der Hälfte. Dann denkst du, ach, weißt du was? Den ignoriere ich einfach, der fällt ja wieder raus. Ist er wieder raus? Und du hast, kriegst du gar nichts mehr mit. Also das Beste ist, wenn jemand neue Software, und das machen wir ja viel, ja. Software zur Teamzusammenarbeit, einfach ignorieren. Ja, also einfach gar nichts machen. So, ja, Wiki, super. Und er fällt schon wieder raus. Und du musst es halt hinkriegen, dass die Mitarbeiter verstehen, dass dieser Agile-Kram, den du da machen willst, also das mit dem Vertrauen, das mit dem auf Augenhöhe, dass du das ehrlich meinst. Und das heißt, du bist als Unternehmer dabei, was Neues einzuführen, ohne direkt die Früchte der Mitarbeiterpartizipation einzusammeln. Und da ist es sehr schnell in diesem Tal der Tränen sozusagen zu sagen, ach ja, funktioniert ja nicht. Die Mitarbeiter wollen ja nicht, die haben auch keinen Bock darauf. Das heißt, nee, sorry, du hast die so interessiert in den letzten 10 Jahren, dass die genau wissen, dass du jederzeit zurückkommen kannst und zubeißen kannst. Also verhalten die sich, wie sie es gelernt haben, erstmal vorsichtig und gucken mal. Und da habe ich schon mit vielen Leuten gesprochen, die haben gesagt, ach, dann habe ich sie abgebrochen, die wollen das auch gar nicht. Ich habe die dann auch gefragt und die haben gesagt, nee, mach du mal lieber wieder. Und dann habe ich gesagt, ach ja, Mensch, wenn ihr das sagt, dann mache ich das wieder. Das Problem ist, ich glaube, den Mitarbeitern fällt es überhaupt nicht schwer, weil das die natürlichste Form der Zusammenarbeit ist. Also wenn du in einen Kindergarten schaust oder irgendwo, wo die Leute nicht konditioniert sind, Tiere und so weiter, die arbeiten alle agil. Ja, die sind sehr situativ, die überlegen, was ist denn jetzt in der Situation sozusagen das Beste für das Ziel, das wir erreichen wollen. Und das ist erst das ganze Misstrauen und dieser Steuerungswille, der im Übrigen meines Erachtens gut, den Amerikanern auch, aber auch uns Deutschen unheimlich anhaftet, sozusagen so dieses krampfhafte Wissen und Kontrollieren und Steuern wollen von irgendwelchen Dingen. Also jedes Projekt, das du mit Kunden besprichst, vergleichen die immer mit einem Hausbau oder mit irgendwelchen Dingen, mit einer Fabrik, wo man vermeintlich das Gefühl hat, man würde dieses Modell verstehen und könnte jetzt einfach dieses abstrakte Modell, also Hausbau, auf das Online-Marketing-Projekt, das ChemWeb für mich macht, übertragen. Aber das ist halt Bullshit. Also das hat dann miteinander nichts zu tun. Das, was ihr macht, ist halt scheiße komplex. Und so ein Hausbau ist auch ziemlich komplex, aber er hat unheimlich viele komplizierte Sachen. Heute Morgen kommt auf einmal ein Handwerker zu mir nach Hause und dann sagen die, ja, wir wollen die Fenster einbauen. Das ist irgendwie sozusagen für mich überraschend, also insofern komplex, weil der Architekt mir nicht Bescheid gesagt hat und mein Auto noch im Innenhof steht und ich rausfahren muss und so weiter. Also muss da sozusagen schnell darauf reagieren. Aber der Prozess ist total, also kompliziert, sozusagen beherrschbar. Ja? Die wissen genau, was passiert. Jeden Tag kommt irgend so ein blöder Bauherr, der sein Auto noch falsch geparkt hat. Jeden Tag kommt irgendein Bauherr, der vergessen hat. Das vermutlich hat der Architekt mir auch Bescheid gesagt. Ich habe es nur versemmelt. Die wissen auch, wie man die Fenster einbaut. Das ist alles Routine. Ja, und insofern unterschätzen, glaube ich, die meisten Kunden diese Prozesse sehr stark. Und ja, also das wäre für mich sozusagen ein Wunsch für Unternehmer oder Leute, die das schauen, dass sie verstehen, wenn ich sowas anfange, dann tue ich das, weil das richtig ist, weil ich daran glaube und weil das sowieso sozusagen alternativlos ist. Man muss da nicht direkt sozusagen von A bis Z von überzeugt sein, aber das mal so 4 Wochen auszuprobieren, um ein paar Gründe zu sammeln, das wieder abzubrechen, dann will ich es gleich sein lassen und weiter meinen autoritären Stil durchziehen.
Ja, aber ich glaube, das meine ich damit, ne? Dass das jetzt nicht, dass man da viel lernen muss, also sowohl auf allen drei Seiten. Ich glaube, auf Kundenseite, auf Unternehmerseite und auf Mitarbeiterseite. Und ich glaube, dass man auch lernen muss, dass man Vertrauen haben kann.
Ich hab inzwischen aufgegeben zu glauben, dass die Kunden das lernen werden. Das Problem ist, die Mitarbeiter der Kunden, denen brauchst du das nicht zu erklären, die verstehen das so. Ja. Die wollen in der Regel auch vertrauensvoll und partnerschaftlich mit dir zusammenarbeiten. Die Herausforderung ist, dass die in einem System stecken, das sie dazu zwingt, dir zu misstrauen. Also, sie müssen 3 Angebote anfordern für die Leistung, die du erbringst. Dabei wissen sie, dass sie mit den anderen beiden gar nicht arbeiten wollen, weil sie sind schon 5-mal hinter sich und wissen, die anderen zocken mich nur ab. Und der Oliver Kämmern, der ist zwar teuer, aber der macht das wenigstens in der Qualität, wie ich das brauche. Das heißt, ich will nicht nochmal mich mit den anderen Idioten zu beschäftigen. Das führt dann teilweise dazu, dass wir, aber früher war das so, da rief uns dann sozusagen ein befreundetes Unternehmen an und sagt, könnt ihr mal ein Angebot schreiben? Da müsste das und das drinstehen mit dem und dem Preis.
Ja gut, aber das ist ja, glaube ich, üblich.
Das ist doch Business-Theater. Also das ist doch nur, weil der Konzernmitarbeiter weiß, wenn ich diese Vergleichsangebote nicht anliefer, dann kommt die Konzerncompliance zu mir. Und das Schreckliche ist ja, dass die Konzerncompliance das auch weiß. Ach, da kommt wieder so ein Alibi-Angebot von dem Franz. Der Franz schreibt immer für den Heinz die Alibi-Angebote. Das ist gar nichts. Also der Lars Vollmer hat da so ein schönes Beispiel mit einer Auditierung, wo dann ja eigentlich geprüft werden soll, sind die Leute in der Lage, ihre Prozesse sinnvoll einzuhalten. Da wissen alle Mitarbeiter, die den Prozess gerade dem Auditor vorleben. In der Regel machen wir das eigentlich ganz anders, nämlich viel situativer und spontaner und überhaupt nicht so, wie es im Handbuch steht. Derjenige, der das Qualitätsmanagement verantwortet im Unternehmen, weiß das auch, sagt, hoffentlich spielen die das korrekt nach Drehbuch, weil sonst wären wir nicht zertifiziert. Und das Schlimmste ist, der fucking Auditor weiß es auch. Der sitzt auch da und sagt, naja, die spielen mir gerade was vor, ist eigentlich auch egal, ob sie es gut oder schlecht machen. Die Unterlagen sehen gut aus, sie sind ordentlich aufbereitet, die haben ihre Rollenabwechslung, mach ich mal einen Haken dran. Und das ist deine Auditierung. Und das hilft halt keinem. Das hilft halt dem Kunden nicht, das hilft dem Unternehmen nicht, das hilft dem Auditor nicht. Das ist mehr so ein gefälliges Business-Theater. Alle verdienen so ein bisschen was dran, aber das ist schwierig.
Aber ich glaube generell immer an das Gute an allem. Ja? Und ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich einfach auch ein Prozess ist und Zeit dauert, bis gewisse Sachen passieren. Und ich glaube, ich glaube, gerade die ganz großen Unternehmen, die verstehen das noch viel eher als so die mittelgroßen. Ne? Und ich glaube, wenn irgendwann mal das Prinzip der wirklich, also wenn man sich ernsthaft mal, also kundenzentrisch verhält, ne? Und man ernsthaft versucht, darüber nachzudenken, was auch der Endkunde, unsere Kunden quasi, tatsächlich will. Ich glaube, dann wird man schon irgendwo dazu kommen und auch sagen, okay, dann gibt's andere Kriterien, nach denen wir das messen. Ja,
ich stimme dir zu, die großen, erstmal ist es so, also jetzt vielleicht nur so ein Indikator, aber wir arbeiten ja für ganz viele große DAX-Konzerne, irgendwie über 70% der DAX-Konzerne sind Kunden bei Seibert Media, aber auch für viele kleine und mittlere Unternehmen. Ganz kleine Unternehmen haben kein Justiziar, die nehmen immer unsere Vertragsvorlagen und unterzeichnen die. Also zum Beispiel jetzt hier mit DSGVO, da brauchst du ja immer eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung zum Beispiel. Wir verkaufen ja so Wikis und dann stehen da interne Informationen drin. Also musst du irgendeine rechtliche Grundlage haben. Die mittelgroßen Unternehmen, die haben einen eigenen Justiziar. Ich weiß nicht, der ist vielleicht nicht so richtig ausgelastet. Jedenfalls schicken die immer Vertragsvorlagen, die total einseitig sind. Also da frage ich mich immer, lesen eure Leute das nicht? Oder macht ihr es absichtlich so, dass die quasi dann, also wer das unterschreibt, ist doch doof. Ich muss doch jetzt zu dir zurückkommen und dir sagen, guck mal, das ist unfair und das ist unfair und das ist unfair, das kann ich gar nicht unterschreiben, weil das gar nicht im Verhältnis zu dem Geschäftsdeal steht, den wir da haben. Wenn du jetzt 100.000 Euro von mir haben willst, wenn irgendein Mitarbeiter von mir einen Tweet ablässt, dass wir dich als Kunden gewonnen haben, wie viel Geld soll ich denn da von dir kriegen, damit sich das lohnt? Das kann ich doch gar nicht unterschreiben. Und da hast du recht, wenn du jetzt zu einem großen Unternehmen gehst, die haben sowas nicht. Wenn die großen Unternehmen dir Verträge vorlegen, dann sind die in der Regel partnerschaftlich. Ja. Vermutlich, weil die schon gelernt haben, die kommen dann zurück und stellen dumme Fragen.
Ja, weiß, wie lange das dauert. Also ich glaube auch, dass die das eher verstehen, weil die auch Leute haben, die vielleicht auch auf einer anderen Ebene und, fliegen. Ja.
Und was ich auch noch glaube, sollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber die merken heute schon viel mehr, wir brauchen die Flexibilität. Hm. Der Markt überholt uns rechts und links und oben und unten und wir sind sozusagen total irritiert von den ganzen Überraschungen, die im Markt passieren und kommen da gar nicht mit. Und wir müssen jetzt als großes Unternehmen, auch mit der Verantwortung für die vielen, vielen Mitarbeiter, die wir hier haben, und natürlich auch mit dem Potenzial, das wir als großes Unternehmen haben, müssen wir mal schauen, dass wir uns hier ein bisschen besser aufstellen.
Ja.
Und dann stellen die fest, oh, mit diesem Agile-Ding, da kann man das machen.
Ja.
Und jetzt muss ich, okay, ich muss den Mitarbeitern mehr vertrauen. Und ich glaube, das, was den großen Unternehmen insbesondere schwerfällt, ist, die haben so viele Regularien, so viele Richtlinien und so viele nicht kodifizierte, strikte Verhaltensweisen. Also es gibt ja, also viel schlimmer als die aufgeschriebenen Sachen. Im Konzern sind ja die nicht aufgeschriebenen Sachen.
Das macht
man also, wo du, genau, das macht man, das machen wir hier so nicht. Ja. Das läuft hier so nicht. Und das, die erste Erkenntnis, die du so quasi als Mitarbeiter machst, ist, die Unternehmung ist ja ein eigenes System. Das heißt, du kannst jetzt gar nicht dich mit dem Oliver Kemmern zusammensetzen und sagen, komm, wir machen das mal anders. Sondern wenn du anfängst, dieses nicht konforme Verhalten an den Tag zu legen, dann wehrt sich das System, und das ist ein relativ mächtiges System dagegen. Deswegen sagte ich vorhin, ich habe das aufgegeben.
Ja.
Ich glaube schon, dass diese Systeme zunehmend irritiert werden und zunehmend hin zu mehr Partizipationen tendieren. Aber diese 50 Jahre aufgebauten, habitualisierten Prozesse, die umzustellen, ist halt sehr, sehr aufwendig. Das fällt dir als Unternehmensinhaber mit einem Unternehmen mit 30 Mann deutlich leichter, auch wenn dir es auch sehr vorkommt.
Wenn ich mir da auch mich mit Wettbewerbern oder Mitbewerbern, wie auch immer, unterhalte, dann denke ich mir, wow, ja, also ihr seid noch deutlich weiter als wir. Wir sind da, glaube ich, schon deutlich weiter, wie viel da irgendwie stehen bleiben. Und ich glaube, das kann man auch projizieren. Ich glaube, sitzen einfach auch in, wenn ich überlege, ein Marketingleiter von einer mittelgroßen Marke oder sowas, der ist wahrscheinlich so alt wie ich. Ich habe die letzten 20 Jahre irgendwo, war ich immer am Puls der Zeit. Der wird ja rechts und links auch allein von allen möglichen Sachen, die es da gibt, an Technik und sowas und an Kanälen und sowas überholt. Ja, das, ich glaube, für so jemanden ist das immer schwierig. Und ich glaube, auch wenn jetzt einfach eine Generation von Leuten nachwächst, die schon viel eher sowas gelernt haben, ne, dann wird das wahrscheinlich auch einfacher. Ich würde mir gerne, wir haben ja so ein paar Sachen aufgeschrieben.
Ich bin noch nicht mal am ersten Ding.
Ich bin am Babbeln. Wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. Ja, ist doch wunderbar. Dafür machen wir das ja.
Wir haben ja so einen Timer. Ja,
komm, ich guck mal. Ich spendiere noch 10 Minuten.
Ja, ist gut.
Erzähl doch einfach ganz kurz, weil ich das auch super spannend finde, was ihr macht. Weil im Endeffekt, ihr habt am Anfang, hast du ja gesagt, ihr seid ja so ein bisschen rum, auch mehr andert, was ihr macht. So, und irgendwann habt ihr euch quasi auf ein spezielles, ich sag mal, Produkt oder einen Hersteller mehr oder weniger fokussiert. Das ist doch richtig, oder?
Ja, richtig.
Atlassian, erzähl mal, was ich echt spannend finde, weil wir das auch nutzen. Erklär mal ein bisschen, du musst davon ausgehen, unsere Hörer sind durchaus nicht
so technisch.
Ja. Also meine Schwiegermutter hört auch zu, so. Der musste das jetzt erklären.
Also die erstmal grundsätzlich, was Cybert Media eigentlich schon immer gemacht hat, ist, wir haben versucht, Teams dabei zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Und da wir so Technik-Nerds sind, haben wir hauptsächlich sozusagen als Hammer Software mitgebracht. Und da guck mal, ihr wollt besser zusammenarbeiten. Hier ist ein Stück Software, mit dem könnt ihr das machen. Also schon im Jahre 1999 haben wir das erste Intranet gebaut, nachdem wir Websites am Anfang nur verkauft hatten. Übrigens an diese Institut Fresenius-Organisation.
Für 1400 Mark.
Nee, das hat ja schon ein bisschen mehr gekostet damals. Das ging auch länger, weil die wollten ja ihre interne Zusammenarbeit damit verbessern. Und das war unser erstes Intranet. Und also wir versuchen, Teams im Unternehmen dabei zu helfen, besser miteinander zusammenzuarbeiten und auch ganzen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern und untereinander und so weiter. Und ein zentrales Element dabei ist, dass wir versuchen, das, worüber wir jetzt schon seit einer halben Stunde gesprochen haben, also diese Partizipation, Augenhöhe, Transparenz, Macht in die Peripherie, also dem Mitarbeiter, der direkten Kontakt mit dem Kunden hat, den mächtig zu machen und den Geschäftsführer, den Vorstand, den sozusagen tendenziell eher zu entmachten und dem zu sagen, guck mal, du hast eh keine Ahnung, was deine Kunden brauchen, lass das mal die entscheiden, die da vorne sind. Und das Schöne an Atlassian Software war, dass wir da festgestellt haben, dass wir die Kunden da abholen können, wo sie sind. Wie du schon sagst, ist die Kultur, die Denke und auch die operativen Ziele, die die Unternehmen haben, sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die wollen ein Intranet 1.2 einführen, weil die für ein Internet 2.0 gar nicht bereit sind. Also die sind nicht, da fürchtet sich der Vorstand und alle anderen viel zu sehr davor, dass die Mitarbeiter sagen könnten, der Vorstand ist doof oder er sieht doof aus oder hat sich doof verhalten oder guck mal, da in der Tagesschau hat er sich gar nicht geschickt dargestellt. Und dann sagen die, okay, so ein Microblog, in dem so jeder alles schreiben kann und jeder das sehen kann, den wollen wir gar nicht, weil das ist uns irgendwie zu viel Transparenz. Und dann schalten die das ab. Und bei dieser Atlassian-Software haben wir festgestellt, oh, das geht unglaublich gut. Also du kannst halt sehr stark diese Software, obwohl es eine Standardsoftware ist, an die Bedürfnisse des Kunden anpassen, ohne dass du übermorgen die neue Version mit der neuen tollen Mobile-App oder sowas nicht aktivieren kannst. Und das war schon was, was neu war. Also vorher hatten wir so mit Open-Source-Softwares und Software und Wikis gearbeitet. Das war immer tödlich schwierig. Und also das ist so ein Teil, Zusammenarbeitssoftware auf so Wissensebene. Ich würde sagen, das ersetzt hauptsächlich Word, viel E-Mails und teilweise Meetings. Oder zumindest macht das Meetings besser. Der zweite große Teil ist, das sind diese Software Jira. Das ist eine Team-Aufgaben-Management-System, würde ich sagen. Kann man so Vorgänge erfassen und die dann durch so einen Workflow durchbringen. Und das ist eine für mich total begeisternde Software. Ich verstehe auch gar nicht, warum das so, also viele Unternehmen, gerade auch nicht technische Unternehmen, mit sowas nicht arbeiten. Also man muss nicht mit Jira arbeiten, man kann auch mit Basecamp oder Trello oder irgendeinem anderen, Asana gibt es da noch, kann man arbeiten. Jira da auch den großen Vorteil, zum einen kann ich es hinter der Firewall benutzen, das ist gerade für deutsche Unternehmen immer noch ziemlich wichtig. Und zum anderen ist es unglaublich gut anpassbar. Und was damit entsteht, und das ist am Anfang sehr, sehr schmerzhaft, ist, es entsteht unheimlich viel Transparenz. Mhm. Zum Beispiel, Oliver, du bist so wankelmutig, du hast hier 70 Issues für unser Marketing angelegt. Leider hast du davon nichts erledigt. Also entweder wir schmeißen dich raus oder fängst erst mal an, die Sachen, die du hier einbringst, und auf die ja alle auch 10 Stunden gebucht worden sind. Also das ist zum Beispiel ein Problem, das ich in die Organisation reingebracht habe. Also diese 70 Ideen an sich, die schaden ja noch keinem. Mhm. Aber wenn du dafür sorgst, dass jeder Mitarbeiter 10 Stunden auf eine Sache bucht und davon nichts abgeschlossen ist, dann hast du halt 700 Stunden verbraten. Mhm. Und das kostet auf einmal richtig viel Profitabilität. Mhm. Dann denken die anderen, ich buckel mich hier ab, der Kämmerer haut das Geld raus und ich kriege keine Gehaltserhöhung. Mhm. Und es wird halt zu Recht sauer. Und mit Jira kannst du es auf einmal sehen. Also du kannst da Statistiken machen. Du kannst, es gibt gerade in Konzernen gibt es immer unheimliche Diskussionen darüber, dass sie sagen, da kann eine Leistungskontrolle mit erfolgen. Und so vollständig lässt sich das auch nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig ist es so, dass, also zumindest wenn wir da involviert sind, versuchen wir Leute zu sagen, guck mal, die Vorteile, die durch die Transparenz entstehen, die Mitbestimmungsmöglichkeiten, die ihr habt, die sind viel größer als die möglichen Schäden, die da entstehen. Weil nämlich auf einmal dieser ganze Ausschuss und diese ganze Arbeit, von der die Mitarbeiter wissen, das nervt mich nur, weil ich jetzt schon weiß, da kommt nichts mehr raus. Ich muss es aber trotzdem machen, weil die Hierarchie das so, die wird damit zurückgedrängt. Und das ist am Anfang sehr, sehr schmerzhaft. Also Jira ist am Anfang sehr schmerzhaft und bringt dann sehr schnell sehr viel für die Unternehmen, sodass die das sehr stark sozusagen zu lieben beginnen. Bei Confluence ist es genau andersrum. Also Confluence ist diese Wikipedia-ähnliche Wiki-Software. Das schmerzt am Anfang keinen. Jeder kriegt Informationen, die liegen einfach da, die kommen auch nicht per Push zu mir, kann ich mir da abholen, das ist super. Das kannst du ganz leicht sozusagen in die Organisation reinbringen. Das Schwierige an Confluence ist, dafür zu sorgen, dass die Leute es auch benutzen.
Ja,
und
das ist nicht vermüllen, ne?
Ja, das mit dem Vermüllen ist ein Problem, das unlösbar ist. Also du bist quasi, wenn du das Problem mit dem Chaos hast, dann bist du schon über das Problem der Benutzerakzeptanz hinaus. Also erstmal musst du sozusagen es schaffen,
ja, das stimmt,
dass die relevanten Informationen darüber gesammelt werden. Ja. Und dann kriegst du immer das Problem, dass du das, jetzt habe ich den Artikel doppelt. Was soll das? Also ich habe quasi jetzt eine Ambiguität selber geschaffen. Es gibt uns doch zusammen, warum macht das System nicht das und so? Warum weist mich da keiner darauf hin? Aber das wird jetzt, glaube ich, hier total...
Nein, aber ich weiß, das habt ihr uns auch schon erzählt, dass ihr komplett ja auch Kundenprozesse mit diesen Tools abbilden können.
Ja,
und dann geht's auch
da wird immer von Digitalisierung gesprochen.
Ja.
Und das klingt dann so wie so ein Selbstzweck. Also ich will die Digitalisierung machen, weil ich morgen sonst, der Richard David Precht mir erzählt hat, dass Google und Facebook mich versklaven werden und deswegen mache ich jetzt mal die Digitalisierung. Das ist ja Quatsch. Also die Digitalisierung oder die digitale Zusammenarbeit hat den großen Vorteil, dass ich mit diesem Smartphone von überall aus arbeiten kann, wenn ich will. Und das klingt für einige wie eine Drohung, weil sie sagen, 9 to 5 super und ansonsten totale Ausbeutung und so weiter. Aber der in einer partizipativen Welt, und ich vermute, dass, und ich bin sogar fest davon überzeugt, dass in den nächsten 20 Jahren gar nichts anderes mehr geht, weil uns die Chinesen und alle möglichen anderen Leute sowieso den Rang bei den ganzen Sachen, die nur kostengetrieben sind, ablaufen werden. Das heißt, wir können nur über mehr Qualität, über mehr Originalität, über mehr Bildung, über mehr Freiheit und so weiter überhaupt erfolgreich sein. Und dann will ich als Mitarbeiter arbeiten können, wann ich will, so viel ich will, wo ich will. Und das macht Digitalisierung. Digitalisierung ermöglicht mir mit meinem Team, egal wo ich gerade bin, ob ich gerade im Urlaub am Strand liege, ob ich im Zug sitze und eine schlechte Internetverbindung habe oder ob ich bei einem Kunden sitze und jetzt eine Live-Information brauche oder ob ich halt ganz normal an meinem Arbeitsplatz sitze und zu faul bin, 20 Schritte weiter zu gehen, weil der andere hinter einer Wand sitzt und ich noch eine Tür aufmachen müsste. In all diesen Situationen will ich produktiv arbeiten können. Und produktiv arbeiten heißt, ich will schnellen Zugang zu allen Informationen haben, die es gibt. Ich will schnelle Rückmeldungen auf individuelle Fragen, wo ich vielleicht auch zu blöd bin, die Suchmaschine zu bedienen oder was weiß ich. Also ich will da irgendwie so eine Art Social Search machen können und sagen können, Freunde, der Kunde will wissen, kriegen wir das noch hin bis übermorgen? Und dann soll halt einfach jemand antworten, nein, das kannst du vergessen. Egal, was du machst, das wird nichts. Und dann weiß ich, okay, das kann ich so nicht verkaufen. Dann muss ich da irgendwie sozusagen auf dem Gespräch abbiegen. Und das passiert bei uns ganz häufig. Also der Standard in so einer Demo von so einer Software ist, die Leute sagen, ich bin gerade bei dem und dem Konzern in der und der Abteilung, ruf doch mal was zurück. Was übrigens jetzt, wo ich das erzähle, totaler Quatsch ist, weil die was Sinnvolles fragen könnten. Aber dann winken die Leute sozusagen in dem Microblog oder in diesem Tool zurück und sagen, hallo, ich bin hier. Und was sie dann machen ist, die gehen sozusagen 10 Minuten später wieder in diesen Thread, den sie gestartet haben, Diskussionsbaum, Entschuldigung, und zeigen denen, guck mal, ich habe jetzt schon 12 Antworten bekommen. Das heißt, die anderen Mitarbeiter sehen das und reagieren dann darauf. Und das ermöglicht mir sozusagen konkrete Fragen zu stellen. Und das haben die meisten Unternehmen nicht. Die kriegen das nicht hin. Die kriegen es nicht hin, dass der Geschäftsführer mal allen Leuten sagen kann, Freunde, ist gerade ein bisschen enge und wir müssen alle mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Aber ich glaube total in die Zukunft, so es wird besser werden. Und ihr werdet da auch von profitieren. Jetzt müsst ihr halt leider mal den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Also diese schlechte Message rauszubringen und da wirklich von allen gehört zu werden, kann ja auch umgekehrt sein. Ne? Also wir haben jetzt diesen riesen Auftrag, ihr müsst alle viel mehr arbeiten und außerdem kriegt ihr alle das Doppelte an Gehalt und so weiter. Egal, was für eine Nachricht das ist, die wirklich an alle Leute zu bekommen und dabei nicht immer eine Betriebsversammlung mit einer Party speisen zu müssen, das ist was wir lösen. Dieses schnelle, unkomplizierte, ich bin gerade beim Kunden, brauche die Antwort. Und das mache ich ja auch nur dann, wenn ich weiß, ich kriege total niederschwellig und schnell eine Rückmeldung. Das zu gewährleisten, auch teilweise, was du halt mit so einem Wiki bekommst, Persistenz. Ja, also ich will was schreiben. Und das ist momentan nur ein Satz, eine Idee. Und dann soll der sich langsam weiterentwickeln. Und irgendwann sind es quasi 10 Seiten mit einem richtig ausgefeilten Konzept, dass ich jedem Kunden vorlesen kann und sagen kann, guck mal, so läuft das mit dem Prozess. Und genau aus den Gründen gibt es ihm jetzt diese 20.000 Euro. Und diese Persistenz, also diesen einen Ort der Wahrheit zu haben, das ist super wertvoll. Und die Menge an unterschiedlichen Anwendungsfällen, das macht meines Erachtens Digitalisierung aus, dass du das, was dein Leben eigentlich erfordert, dein Arbeitsleben, mit den Werkzeugen, die dir zur Verfügung gestellt werden, abbilden kannst. Und wenn ich sehe, wie die Konzerne scharenweise jetzt auf Office 365 migrieren, ohne nach rechts und links zu schauen, also wir sind ja Google-Partner und versuchen sozusagen, die davon sozusagen zu überzeugen, statt Office 365 G Suite von Google zu kaufen. Und da gibt es gerade bei den Konzernen, die denken da gar nicht drüber nach. Und wird darauf angesprochen, ja, wisst ihr denn, dass es von Google eine Archive gibt? Ja. Ja, und habt ihr euch mal damit befasst? Nö. Ja, aber warum nicht? Das ist günstiger, das ist mächtiger, das kann mehr, das ist eine bessere Usability. Alles spricht dafür, dass ihr euch das mal angucken solltet zumindest. Nö, das machen wir nicht. Ja, Freunde, also. Und dann kriegen die Leute einen Hammer in die Hand gehört und der ist halt nee, suboptimal.
Zu leicht.
Das ist jetzt, ja, zu leicht, keine Ahnung. Also die, ja. Das, was Microsoft da gemacht hat, ist im Vergleich zu dem, was Microsoft die letzten 10 Jahre gemacht hat, super. Nur die letzten 10 Jahre hat Microsoft halt nur Scheiße gebaut. Die haben das Internet verpasst, die haben Mobile verpasst, die haben den Browser verloren. Microsoft hat, die haben das Betriebssystem verloren, die haben alles verloren. Also, und jetzt gerade sozusagen noch die Kurve bekommen, Azure und Office 365. Oh, super. Gleich sind wir, ich glaube, wir sind inzwischen wieder eins der wertvollsten Unternehmen der Welt. Auch herzlichen Glückwunsch an Satya Nadella, der da einen großen Einfluss drauf hatte. Aber die... Der Software müssen die noch ein bisschen dengeln. Also das ist nur so eine 2- für mich.
Aber immerhin.
Ja. Aber du musst mal überlegen, was für ein Kostensprung das für die meisten Unternehmen ist. Die zahlen da sich dumm und dusselig oder wird da die Digitalisierung draufgeschrieben. Ja. Und ich so, Freunde.
Ich glaube, Google ist wahrscheinlich auch für viele, sag ich mal, die sich so nicht beschäftigen, wahrscheinlich hat in dem falschen
die Kontext. Die Datenkrake, die nehmen dann meine Coca-Cola-Rezeptur und geben dir ein Pepsi.
Kann
Microsoft auch machen und die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft das macht, ist vermutlich genauso hoch wie bei Google, nämlich null. Aber
es ist ja Psychologie.
Ja.
Im Prinzip, also dann dein Claim, ich habe es ja auch gesagt, Kick-Ass-Software und Rock'n'Roll Teams. Kick-Ass-Software haben wir verstanden.
Ja, okay.
Nein, hast du gerade schön erklärt. Aber mir gefällt dieses Rock'n'Roll Teams und dann stelle ich mir halt auch Entwickler vor. Ja, so, wie kriegst du das in den Rock'n'Roll in die Teams? Was meinst du damit? Und
Ihr macht ja noch eine Menge. Wenn wir das mal sozusagen jetzt bildlich verstehen, ist Rock'n'Roll ja Musikart, also hat irgendwas mit Tanzen zu tun. Und wenn du hast jetzt den Entwickler genannt, das ist jetzt vielleicht der prototypische Entwickler, nicht der klassische Tänzer. Und das ist sozusagen ein Spannungsfeld, das, glaube ich, ganz gut zu uns und auch dem, was wir Kunden anbieten wollen, passt. Nämlich erstmal die Erkenntnis, dass die Anforderungen ziemlich divers sind. Ja, also ich will, jedes Unternehmen ist heute ein Softwareunternehmen. Wir müssen alle irgendwie mit Software interagieren und auch Software bauen tatsächlich, um ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, ihre Lösungen verkaufen zu können. Das heißt, ich brauche Softwareentwickler, die was drauf haben. Dann brauche ich Architekten und Leute, die Technologie verstehen. Ich brauche aber Leute, die Kunden verstehen, damit ich den Kram verkaufen kann. Dann brauche ich Leute, die Marketing können. Und das ist so eine sehr hohe Diversität, die ich in meinen Teams brauche. Und wir nennen das auch Double T-Shaped, also sozusagen wie so zwei Ts ist das geformt. Also brauchst du sozusagen diese Fuß des Ts, ist quasi die Spezialisierung. Ich muss in irgendein Thema ziemlich tief reinkommen, damit ich dem Team was geben kann. Aber ich habe oben einen relativ breiten Teil, den das T ausmacht, wo ich so diese ganzen Social Skills, also alle Empathie und das soziale Miteinander, das muss halt auch sehr ausgeprägt sein. Und es hilft halt nichts, wenn du einen Entwickler hast, der nur Software entwickeln kann. Der muss auch im Team arbeiten können, der muss auch tanzen können, der muss auch die Musik verstehen. Mhm. Und genauso die anderen natürlich auch. Also die Marketing machen, die müssen auch in die Technik ein bisschen reinkommen. Sonst können die im Team nicht richtig gut zusammenarbeiten. Und das ist eine Erkenntnis, die wir versuchen bei Kunden zu schaffen. Und eine Sache, die da unglaublich bei hilft, ist zum Beispiel Transparenz. Und auch Werkzeuge, die es dir ermöglichen, besser zu verstehen, was machen die anderen denn da. Mhm. Also du musst jetzt nicht den Softwarecode verstehen, um besser im Team zu arbeiten, wenn du für Marketing verantwortlich bist. Aber zum Beispiel zu sehen, dass aus einem Jira-Issue ein Branch, also eine Verzweigung ausgezweigt wird, hilft dir auch als Marketing-Person zu finden, der hat jetzt angefangen, da tatsächlich dran zu programmieren. Und wenn der Branch sozusagen wieder in den Master zurückkommt, dann weiß ich, der scheint fertig zu sein. Vielleicht ist es jetzt noch nicht live deployed und so weiter, aber irgendwie ist sozusagen diese Arbeit jetzt erledigt. Und diese zusätzliche Transparenz, die du im Aufgabensystem bekommst, die hilft dir dabei, einfach besser mit dem zusammenzuarbeiten. Und wenn wir Kick-Ass-Software sagen, dann wollen wir, dass die Menschen mit der Software arbeiten wollen, dass die Menschen aus der Software Nutzen bekommen. Um da nochmal auf mein Microsoft-Beispiel zurückzukommen, ich habe das Gefühl, dass es eine super Software ist, Office 365, um sie zu verkaufen. Es ist keine besonders gute Software, um sie zu benutzen. Und also die Anwender, mit denen ich mich unterhalte, die sind nicht so begeistert wie diejenigen, die es kaufen wollen. Und also Kicker Software, coole Software, die ich selber benutzen will. Rock'n'Roll Teams ist sozusagen mit diesen Softwareprodukten und meinen anderen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Da ist es, selbst die Software, mit der ich arbeiten will, ist immer noch hakelig. Jede Software hat Usability-Probleme, jede Software hat Bugs. Und genauso ist es mit dem Team auch. Das hat auch, die Menschen haben Ecken und Kanten und die verhalten sich nicht so, wie ich will. Und dann wollen die ihr blödes Stand-up um 9.30 Uhr machen, aber da habe ich gerade meine Kinder in die Schule gebracht und bin noch am Workout oder sowas und will nicht um 9.30 Uhr, hätte gerne lieber ein Stand-up um 11 Uhr. Aber irgendwann am Tag muss es halt einen Zeitpunkt geben, wo wir uns gemeinsam abstimmen. Das haben wir als Team so vereinbart und halten wir für sinnvoll. Und jetzt muss ich irgendwie einen Kompromiss finden. Und das ist sozusagen dieser Tanz. Und auch die Bereitschaft zu haben, sich darauf einzulassen, ist, glaube ich, auch was die Mitarbeiter mitbringen müssen.
Also ich glaube, ich meine, ihr kommt ja, ihr macht das schon relativ lange, dass ihr oder finde ich gefühlt lange, dass ja die Mitarbeiter mit in die Prozesse involviert. Ne? Und ich habe, also meine Erfahrung ist, dass das bei ganz wenigen Unternehmen, egal aus welcher Branche, stattfindet. Ne? Und ich glaube, ich habe dieses Rock'n'Roll auch so verstanden, dass man sagt, okay, das ist, also die Leute wollen dann auch mit tanzen eigentlich. Ne? Ich muss sie motivieren und ich muss ihnen Freiheiten geben. Also was mich bei euch, als wir vor 2 Jahren hier waren, extrem fasziniert hat, wie viel Mut und wie viel Vertrauen ihr auch als Unternehmen, als Unternehmer habt und eure Leute was machen lassen. Also aus der klassischen Denke kommt. Also heute würde ich ja. Das auch anders beurteilen. Ich finde das nicht mehr mutig, sondern ich finde, das ist die einzige Schlüssige. Aber ich glaube, für viele, die da draußen jetzt vielleicht auch zuhören, die sagen, also ganz ehrlich, wie komme ich denn auf die Idee, dass die Leute ihre Gehälter selber mitverhandeln oder sowas? Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt noch macht, aber ja, damals war...
Noch so, viel krasser machen das inzwischen.
Ja, da erzähl doch da noch vielleicht 2, 3 Sachen mal, weil ich glaube, das ist also, für dich völlig selbstverständlich. Da draußen gibt es 90%.
Im letzten Jahr haben wir als Unternehmen, also 2018 haben wir als Unternehmen, ich glaube, 800.000 Euro Gewinn gemacht. Und in diesem Jahr, 2019, haben wir einen Betrag von 500.000 Euro den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, um Gehälter zu steigern. Das ist nicht das Budget, um neue, also wir stellen zusätzlich stellen wir neue Mitarbeiter ein, die ja auch wiederum Gehälter bekommen, die auch sozusagen zusätzliche Kosten produzieren, die wir in 2018 nicht hatten, sondern wir stellen den Mitarbeitern 500.000 Euro zur Verfügung, mit denen sie ihre bestehenden Gehälter steigern können. Und mit diesem Prozess habe ich, der hat jetzt noch Anfang des Jahres begonnen, ich würde sagen, wir sind vielleicht so bei der Hälfte durch, und das machen die Mitarbeiter komplett selbst organisiert. Also es gibt ein Team, die wurden mehr oder weniger gewählt von den Mitarbeitern, Gehaltscheckerkreis nennt er sich, der ist sozusagen dafür verantwortlich, dass das, was da passiert in den Teams, im Sinne des Unternehmens und auch im Sinne dieses Gesamtbudgets und so weiter ist. Und wenn du,
lass uns bloß jetzt hier noch weitermachen, also, weil jetzt wird es ja richtig spannend.
Die Frage ist jetzt sozusagen, wie gehe ich damit um? Es gibt dann dieses Budget, das ist auch jetzt kein, eher so ein Moving Obstacle. Ja? Also wenn sich das Geschäft sehr gut entwickelt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute mehr als diese 500.000 Euro ausgeben können. Wenn sich das sehr schlecht entwickelt, dann nehmen wir unsere Geschäftsführung auch raus und sagen, sorry Freunde, aber wir dachten, das wäre alles super, aber eigentlich können wir 350.000 ausgeben. Wir sind da ziemlich, jetzt also in den letzten 5, 6 Jahren haben wir diese Budgetzahl nie verändert, weil sich auch das Geschäft einfach immer ziemlich gut entwickelt hat und das nicht erforderlich war. Aber ein Problem zum Beispiel, das wir dabei haben, ist, dass du gibst, sagen wir, du hast jetzt 5 Mitarbeiter und diese 5 Mitarbeiter wissen, nächstes Jahr kann ich 5.000 Euro mehr Gehälter auszahlen. Dann gehen die in einen Raum, dann gibt es einen Gehaltsstrahl, da hängen die sich sozusagen hin, gucken sich an. Und dann wissen die eigentlich, der Franz, der ist echt ein Cooler. Den haben wir jetzt letztes Jahr erst eingestellt, den haben wir ziemlich konservativ eingeschätzt. Der performt eigentlich viel besser, der müsste hier einen Riesensprung machen. Und die anderen 4, die sind ja auch schon lange hier, das ist alles okay, die machen jetzt so einen kleinen Sprung. Das wäre sozusagen die faire Lösung. Das wissen die auch eigentlich alle. Das Ergebnis daraus kommt ist, jeder kriegt 1.000 Euro. Diese Freunde, das weiß ich, das sehe ich ja von außen, dass das nicht die richtige Lösung sein kann. Ja, aber das ist halt gefällig, ja? Also der Franz, der eigentlich sozusagen der Überperformer ist, sagt, ich will jetzt auch das Team hier nicht kaputt machen und hier keine schlechte Stimmung vor. Ich halte mich mal zurück und die anderen sagen, oh ja, okay, ist ja eh die faire Lösung oder drehen wir auch niemanden auf die Füße. Und auf einmal hast du so ein Scheißergebnis. Und da sind wir sozusagen, da gibt es aber keine Lösung für. Ne? Also es gibt auch Leute, die bei uns, die sagen, naja, lass die das doch machen. die sind, haben das doch als Team entschieden. Ja? Wenn der Franz das macht, dann vielleicht kündigt er auch. Das ist halt ein Schlamassel für uns, weil wir dann sozusagen jemanden, der total tolle Leistung eingebracht hat, verloren haben. Aber das werden die anderen schon feststellen. Sie sagen, oh Mist, das haben wir eben falsch gemacht, beim nächsten Mal machen wir es besser. Oder der Franz, der explodiert dann nach 2 Monaten, weil er sagt, ja, Arschlöcher, ihr habt mich sozusagen da so klein gehalten und ich sehe ja immer noch, ihr macht ja immer noch eure Arbeit wie bisher und ich bin eigentlich schon besser als ihr alle. Und eigentlich hätte ich sozusagen 4 von den 5 kriegen müssen und ihr hättet euch den Rest aufteilen können. Und es gibt also viele, die sagen, das wird sich schon von selber regeln. Und da gibt's halt, da haben wir momentan noch den Gehaltscheckerreis. Also Freunde, denkt doch mal drüber nach. Das sieht von außen. Also
ist quasi so ein internes Consulting dann, so dieser Gehaltscheckerkreis? Oder
ja, ja, also das, ich würde eher sagen, das ist wie so eine Kontrollinstanz. Also wir haben dann ab und zu auch, was ja einfach ist, wir gehen da rein in diesen Raum und sehen unsere bestehenden Gehälter. Und da sagen wir, oh, gibt's ein großes Budget und wir sind eigentlich auch total das wichtige Team und so. Wir geben uns allen 15.000 Euro mehr Gehalt pro Jahr. Sind ja auch mal 5 nur 75. Mhm. Und dann geht er alle raus, sind alles zufrieden. Mhm. Der guckt sich halt das Gehalt an und sagt, alles klar, herzlichen Glückwunsch, wir hoffen, ihr habt nicht allzu lange gebraucht, könnt ihr mich gerade nochmal machen. Mhm. Weil das funktioniert halt nicht, also weil das skaliert nicht auf 150 Leute, könnt ihr knicken, geht nicht. Und dafür ist es da auch, um so zu gucken, also das ist dann sozusagen die Gilde der Systemadministratoren und die denken sich was aus und dann denken sich die Entwickler was aus, dann denken sich die UX-Leute was aus.
Die Gilden,
und, ja. Ja gut, wir sind ja in interdisziplinären Teams organisiert. Ja, genau. Das heißt, du hast eigentlich einerseits sozusagen dein Team, in dem du dich organisieren musst. Es gibt andererseits aber auch notwendigerweise fachliche Anforderungen an dich, an denen du auch weiter wachsen willst. Und das ist so ein Communities of Practice oder Gilden oder wie auch immer.
Also sozusagen die Silos eigentlich.
Ja, also früher hatten wir Fachbereiche sozusagen, ja. Und haben festgestellt, das ist totaler Quatsch. So kann man sich nicht sinnvoll organisieren, sondern du musst dich am Kunden ausgerichtet sozusagen interdisziplinär in Teams organisieren. Du musst aber trotzdem irgendwie sicherstellen, dass die noch was lernen, dass sie sich fachlich austauschen können, dass die irgendwelche Spezialisten haben, zu denen sie aufgucken können und so.
Das sind diese
Gilden.
Ja.
Und was zum Beispiel jetzt ein Vorteil bei diesen Gehältern ist, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe seit Anfang des Jahres habe ich mich vielleicht 40 Minuten lang mit Gehältern beschäftigt und wir sind schon halb durch. Da sind sozusagen die ganzen Mitarbeiter, die bei denen ich zumindest das Gefühl habe, da fällt es uns zum Beispiel total schwer, Nachschub zu organisieren. Da sind wir schon komplett durch. Das machen die halt selber. Und du hast jetzt gesagt, das fällt den Leuten schwer, den Unternehmern sozusagen diese Macht abzugeben. Ich glaube, dass du nur einen Weg finden musst, das in einem für dich überschaubar großen Risiko experimentell auszuprobieren. Also wenn du hingehst und sagst, okay, ich bin eigentlich gar nicht bereit. Ja, ich will das hier alles steuern, ich will das alles kontrollieren. Ich ertappe mich auch dabei, so Micromanagement-mäßig irgendwie hier die ganze Zeit deine Arbeit zu kontrollieren. Und das macht mir auch irgendwie Spaß. Und ich habe gar keinen Bock, das jetzt alles abzugeben. Gleichzeitig stelle ich irgendwie fest, alle da draußen machen diesen agilen Kram und so weiter. Ich muss mich irgendwie damit beschäftigen. Was ich dann machen würde, ist, setze halt ein kleines Experiment auf. Denk irgendwas, was macht dir keinen Spaß, wo du nicht rein willst. Buchhaltung, was weiß ich. Und du sagst den Leuten, wisst ihr was, wir machen das jetzt so, ihr organisiert euch hier selbst, soweit wie ich es halt sozusagen mir vorstellen kann. Und ich gebe euch so einen Schutzraum, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Schreibe ich auch auf oder wie auch immer, was sozusagen eure Freiheiten sind, die ihr machen könnt. Und dann zeigt ihr mal. Und das Coole daran ist, dass wenn du diese Schutzräume aufziehst, die Leute daran glauben und es tatsächlich sich dann auch innerhalb dieses von dir zur Verfügung gestellten Schutzraums, also Unternehmer, bewegen, dann stellen die selber fest, das macht mir viel mehr Spaß. Und du stellst auch fest, das macht dir viel mehr Spaß, weil du kriegst mehr Energie, du kriegst mehr Motivation, du kriegst mehr Qualität, du kriegst schnellere Ergebnisse. Also all das, was wir so eigentlich mechanistisch erreichen wollen, das passiert auf einmal von selber. Da stellst du fest, oh cool, was ist das für ein cooles Experiment? Lass uns mal mehr davon machen. Und ruckzuck hast du dich sozusagen, also du änderst dann halt auch selber deine Meinung relativ schnell. Und die Vorstellung, dass du jetzt von hierarchisches Unternehmen alles sozusagen singulär und sozusagen mit einzelnen Entscheidern geregelt, hin zu einem, ach, jeder kann jetzt mal machen, was er will, so Flip veränderst, das klappt eh nicht. Sondern dieser Flip, dieser Switch, diese Veränderung, die passiert in kleinen Teilen. Und was auch die meisten Leute unterschätzen, du musst nicht was Neues machen, sondern du musst den Mist, den du machst, musst du abstellen. Also, hast du Mitarbeiterziele? Hast du individuelle Vergütungsinstrumente für deine Mitarbeiter? Kriegen die irgendwie so und so viel Euro Bonus, wenn sie noch so und so viel Blogartikel geschrieben haben oder irgend so ein Quatsch? Hast du Beurteilungsgespräche? Hast du irgendwelche Personalentwicklungsprogramme, Karriereprogramme? Das sind halt Praktiken, die sich meines Erachtens mit einem Zusammenarbeiten auf Augenhöhe und auch einer modernen, komplexen Welt gar nicht vereinbaren lassen. Und den Mut zu haben, davon was einfach nicht mehr zu machen. Also nehmen wir mal am toxischsten, finde ich, die individuellen Ziele. Du bist jetzt Mitarbeiter von mir und du kriegst jedes Jahr 10.000 Euro Gehalt von mir. Das ist nicht viel, aber dafür kriegst du noch 20.000 Euro, wenn du viele Aufträge ran schaffst. Da bist du zumindest schon mal über den Mindestlohn drüber. Und jetzt bist du natürlich die ganze Zeit dabei zu überlegen, wie kriegen wir neue Aufträge, weil du brauchst halt diese 20.000 Euro. Und jetzt halt hinzugehen als Unternehmer und zu sagen, weißt du was, wir machen das mal anders. Ich zahle dir jetzt einfach mal 30 oder vielleicht sogar 32.000 Euro, weil hättest du ja vielleicht sogar noch mehr. Hast zwar noch nie mehr als die 20 erreicht, theoretisch wäre es aber möglich gewesen. Weißt du was, ab sofort kriegst du von mir 32.000 Euro Festgehalt und keine Provision mehr. Machst genau den gleichen Job weiter. Bist weiterhin dafür zuständig, dass wir viele Aufträge bekommen und so weiter. Und dieses Experiment, das muss man sich halt trauen. Ja, also muss dann, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt in Deutschland arbeitsvertragstechnisch machen würde, aber wenn das jetzt ein kleines, risikoarmes Experiment sein wollte, dann würdest du es vermutlich einfach nur mal für 6 Monate ausprobieren wollen und dann mal gucken, wie das läuft. Müsste ich jetzt mit unserem Justiziar sprechen, ob man das darf, aber ich würde sagen, okay, ich gehe mal davon aus, das kriegen wir schon hin, wir vereinbaren jetzt hier mal, für die nächsten 6 Monate ist fix und wenn es mir nicht gefällt, dann gehen wir wieder auf das 10-20-Modell zurück. Schwupps, das ist unser erstes Experiment am Start. Und nach 6 Monaten gucken wir uns an, was du gemacht hast. Und wir werden vermutlich feststellen, dass dein Blick als Mitarbeiter viel breiter geworden ist. Dass du viel weniger fokussiert auf die reine Transaktion, also den Abschluss, der nämlich früher provisioniert wurde, geworden bist, sondern zum Beispiel viel profitablere Sachen verkauft hast. Also vorher hattest du eine Incentivierung, einfach nur den Abschluss zu legen. Auf einmal interessiert dich viel mehr, was die da hinten denken. Hat ja schon wieder so einen Mist verkauft. Ja. Ich weiß doch jetzt schon, dass wir damit keine Kohle verdienen. Und auf einmal hörst du die und sagst, ist irgendwie offensichtlich nicht so gut. Okay, ihr wollt das andere, soll ich verkaufen? Davon kann ich aber nicht so viel verkaufen. Ist ja jetzt auch egal. Okay, verkaufe ich das mal. Und auf einmal stellst du als Unternehmer fest, der hat zwar viel weniger Aufträge gemacht, aber dafür viel profitablere. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr Kohle in der Kasse auf einmal, mit dem ich zum Beispiel dieses Fixgehalt bezahlen kann. Und dann wird es dir relativ leicht fallen, die Experimente weiter durchzuführen. Und ich habe es jetzt bisher noch nicht erlebt, dass wir solche Experimente nicht erfolgreich durchgeführt haben und ich nicht klar sagen könnte, okay, es war von vornherein sozusagen klar und es hat mit Agile gar nichts zu tun, warum es nicht funktioniert hat. Also wir hatten zum Beispiel, ich hatte es vorhin erzählt, sehr viele Leute eingestellt, weil wir dachten, wir müssten auf jedes einzelne Produkt, das wir haben, einen einzelnen Marketingmanager. Dieser einzelne Marketingmanager würde dann dafür sorgen, dass dieses Produkt viel sichtbarer wird, wir würden das Produkt viel, viel mehr verkaufen und dann hätte er sich selber refinanziert. Die Realität war, die neuen Produkt-Marketing-Mitarbeiter starteten hier und hatten keine Ahnung. Keine Ahnung von unserem Markt, keine Ahnung vom Produkt, keine Ahnung von den Kunden und keine Ahnung, wie sie jetzt sozusagen dieses Produkt erfolgreich machen sollten. Hatte aber auch keiner Zeit, den sozusagen zu erklären. Und wir hatten auch gar kein Konzept. Also wir wussten gar nicht, wie wir jetzt uns eigentlich vorstellten. Wir dachten, das machen die irgendwie so von selber. So eine digitale Produktvermarktung. Und so stellt sich heraus, das macht die nicht von selber. Und das funktioniert da auch nicht so. Und es gab sozusagen überhaupt keinen Effekt, der sozusagen durch diese... Und dann haben wir irgendwann nach irgendwie 6-9 Monaten gesagt, wir stampfen das wieder ein. Ihr könnt sozusagen mit dem Marketing-Team zusammenarbeiten, alles super. Aber wir machen kein so dediziertes Produktmarketing mehr, weil das funktioniert für uns nicht. Und also es gibt schon, aber das Problem, dass dieses Experiment für uns nicht funktioniert hat, hat nichts mit agiler Zusammenarbeit zu tun, sondern die Hypothese, die wir für den Markt hatten, war einfach falsch. Und das wäre vielleicht noch was ich jetzt Leuten, die sich mit agiler Zusammenarbeit beschäftigen wollen, mitgeben wollen würde, wenn du so ein Experiment machst, dann wäre es schön, wenn du anschließend eine einfache Attribution hättest, also eine Zuweisung. Was ist ein Erfolg? Also wenn du gleichzeitig den Markt testest und Agile testest, dann weißt du nie, wenn du erfolgreich bist, lag es daran, dass ich das agil gemacht habe oder lag es daran, dass meine Hypothese am Markt richtig war und auch umgekehrt, wenn es schief geht, weißt du es auch nicht. Also es wäre besser, ein Experiment zu haben, teste mal, ob das und das am Markt funktioniert. Und ein anderes Experiment zu haben, teste mal, ob die Abschaffung der toxischen Boni da nicht hilfreich ist.
So, jetzt muss ich doch in der Timeline. Großartig. Ja, ich weiß gar nicht, jetzt mir fällt gar keine gute Zusammenfassung ein. Super, vielen Dank für deine Zeit.
Das ich hatte dir auch keine Möglichkeit gegeben, deine Fragen zu stellen.
Alles, ja, aber mir ist es immer viel lieber, wenn die Leute von sich aus einfach alles beantworten. Das ist ja für mich nur so, wenn ein Gespräch in Stocken geraten würde.
Was so schade ist an solchen Gesprächen ist, dass es hier jetzt hilfreich wäre, wenn die Leute zum Beispiel unter das Video Kommentare schreiben würden, wo sie sagen, ihr habt gebabbelt über bla und blub, das hat mich alles nicht interessiert. Ja. Viel mehr hätte mich interessiert, wenn ihr darüber sprechen würdet. Ja. Das ist ja was mir bei solchen Formaten häufig fehlt. Also als Konsument investierst du relativ viel Zeit, um dir das Gespräch anzuhören. Ich hoffe, dass das sozusagen für die Zuhörer spannend und hilfreich und vielleicht auch an der einen Stelle oder so inspirierend gewesen ist. Als derjenige, der sozusagen dieses Gespräch führt, fehlt mir häufig sozusagen die Rückmeldung, was davon waren jetzt hilfreich und was davon war reine Zeitverschwendung für den Hörer. Also, wenn Sie an der Stelle noch zugucken, dann schreiben Sie doch dem Oliver mal, was Ihnen sozusagen gefallen hat.
Ich gebe das ja gerne an dich weiter, weil du bist ja...
Ich werde das schon sehen. Also wir beschäftigen uns ziemlich stark. Das wird ja vermutlich irgendwo auf YouTube landen oder sowas.
Das ist ein YouTuber. Wir machen das aber auch auf... Es gibt auch als Audioversion, also auf iTunes, Spotify und so
weiter. Also, gut, da fällt es einem auch schwerer, einen Kommentar abzugeben.
Und bei SoundCloud kannst du wunderbar Kommentare dazu schreiben.
Und ja, das Problem ist halt, wenn ich jetzt gerade beim Joggen bin und das jetzt höre...
Ja, dann musst du dir merken, bis du
da bist. Dann musst du irgendwie eine Markierung machen oder dann sitzen und so. Also die Schwelle ist relativ hoch.
Wenn du im Auto das hört, dann bitte jetzt auch nicht während dem Fahren antippen.
Ja, aber
ist vollkommen richtig. Ne? Ich finde, allein schon die Inspiration, die man dadurch kriegt und sicherlich auch die Bereitschaft von uns beiden, dort auch zu antworten. Live wäre natürlich auch cool, direkt mit Fragen zu antworten, aber da hast du natürlich immer das Slot, dass das die Leute natürlich nie dann live sehen, wenn sie eigentlich Zeit haben, das zu
machen. Ja, genau. Also bei uns ist es so, wir haben es lange ausprobiert und das waren dann immer 5 bis 10 People, die sich wirklich dafür interessiert haben. Ja. Und dann kriegst du mit sehr viel Marketing noch 20, 30 zusätzlich dazu. Und ich habe gesagt, oh, sorry, aber das ist sozusagen den Aufwand gar nicht wert. Und auch die Rückmeldung war, ich will lieber das zu einem Zeitpunkt hören, der mir passt. Mhm. Weil also jetzt, wo wir das aufnehmen, ist halt für die anderen auch gerade Arbeitszeit.
Ja.
Aber der Konsum dieses Inhalts, der findet halt zu ganz anderen Zeiten statt. Also morgens vor 8 oder abends nach 6. Oder am Wochenende oder zu einem Zeitpunkt, der den Leuten halt gerade passt. Ja. Und insofern bleibt halt dieses Feedback-Moment etwas auf der Strecke. Das kann ja der geneigte Zuhörer und Leser
kommentiert.
Durch eigene Aktivität lösen. Und meines Erachtens ist das auch was so ein bisschen aus meiner Sicht sozusagen Pflicht ist. Wenn jetzt der Oliver Kämmern hier, das kann man jetzt offensichtlich nicht sehen, aber sozusagen noch 3 Leute mit anschippern lässt und irgendwie in einem Bulli, der nicht in unser Parkhaus passt, auf der Straße sich ein... Also da sind halt relativ viele Zeitinvestitionen drin, damit dieser Content überhaupt entstehen kann. Ja. Und das ist meines Erachtens absolut legitim, sozusagen die Leute zu fragen, gib mir doch mal Rückmeldung. Das fällt mir auf, müssen wir auch viel mehr noch machen. Aber ihr könnt jetzt erstmal dem Oliver Feedback geben.
Also, gibt uns, wir laufen auch sogar im Fernsehen mittlerweile, im offenen Kanal.
Ah, okay.
Also von Ingelheim ein bisschen. Jeden Dienstag, jeden Donnerstagabend um 9:30 strahlen die eine Folge vom Sofa aus. Da lohnt sich das also auch, das hier aufzunehmen.
Finde
ich ja ganz cool eigentlich.
Ja.
Cool, nochmal vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft und für deine Zeit. Ich weiß auch, dass du sehr viel um die Ohren hast und dir die Zeit einfach nimmst. Und ich glaube, das ist ja auch euer Spirit, ne? Einfach zu teilen. So habe ich euch vor 2 Jahren kennengelernt, so habe ich dich heute wieder kennengelernt. Das hat mich, meinen Bruder Kemmer, total inspiriert und wir haben viele Sachen, die kann ich einfach nur beipflichten. Und deswegen, vielleicht gibt es ja dem einen oder anderen einfach mal die Idee und dann kann er sicherlich bei euch, bei uns einfach auch mal nachhaken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, gebt uns Daumen hoch. Und wenn ihr noch Ideen habt, was wir besser machen können, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an. Was war nochmal, Güller, hilf mir. Das digitale Sofa @cam.de. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.